Hallo zusammen.
Hi, wir sind wieder da.
Du frisch aus dem Urlaub, oder?
Ich frisch aus dem Urlaub, ich war im Schwarzwald. Aber ich könnte schon wieder.
Und wohin?
Ich habe mir überlegt, diesmal möchte ich wohl nach Malta.
Nach Malta?
Ja, ich wollte sogar wirklich schon mal nach Malta. Aber da habe ich gehört, gibt es keinen Strand.
Ah, das wäre für dich aber schlecht.
Also zumindest keinen Sandstrand, nur Kies. Und deswegen bin ich dann nach Bulgarien. Wir sprachen darüber. Aber ich würde vielleicht auch trotzdem nochmal nach Malta fliegen.
Wo wir bei Fastreisen sind. Ich wäre fast mal nach Italien gefahren. Hat dann aus Umständen nicht funktioniert. Und ich glaube, da würde ich ganz gerne nochmal hin.
Ja, ich weiß ganz genau, warum, Johannes.
Vielleicht im Mai. Nach Turin?
Da hätte ich auch wohl Lust drauf, obwohl auf dem Sofa ist es ja auch ganz schön.
Ja, das stimmt. Heute kümmern wir uns um die Länder von Israel bis
Nordmazedonien.
Viel Spaß.
Auf geht's.
So beginnen wir also heute mit Israel. Israel ist ein Land, das beim ESC relativ erfolgreich ist. Dafür, dass es erst seit 1973 teilnimmt, hat es dafür schon 4-mal gewonnen. Nämlich 1978, 79, 98 und zuletzt mit Netta 2018. Anfang der 2010er Jahre gab es eine kleine Durststrecke, in dem sie 4-mal hintereinander das Finale überhaupt verpassten. Teilweise mit wirklich tollen Beiträgen. Ich erinnere mich da an Moran Masor oder auch an May Feingold, die mit 2 wirklich tollen Songs auch im Halbfinale ausschieden. Oder auch 2011 an Dana International, die nach ihrem Sieg 1998, 2011 nochmal antrat und dort im Halbfinale schon ausschied. Für einen ehemaligen Gewinner auch wirklich ein hartes Erlebnis, denke ich.
Ja, ich erinnere mich daran, das war wirklich ein trauriges Erlebnis und auch die Titel, die du davor genannt hast, das waren total gut produzierte Songs auf der Bühne, auch toll vorgetragen und irgendwie hat es dann aber nicht gereicht.
Schade eigentlich. Klar waren das auch mitunter starke Jahrgänge, aber ich finde, ich hätte beide Songs unheimlich gerne im Finale gehört. Gleichzeitig kann man sagen, Israel ist seitdem wirklich beim ESC wieder deutlich präsenter geworden. Mit starken Songs wie Made of Stars, Golden Boy oder gar dem Sieg 2018 mit Netta und Toy hat Israel in den letzten Jahren, finde ich, geschafft, einen sehr, sehr modernen, immer abwechslungsreichen Stil an den Tag zu legen. Und von Israel kann man jedes Jahr irgendwie was erwarten in den letzten Jahren.
Ja, und man bekommt auch immer so eine kleine orientalische Verpackung dazu und eben auch total gute Qualität geliefert bei den Beiträgen, aber auch in der Ausrichtung des Contests, wie wir 2019 gesehen haben.
Da haben mir andere Ausrichter besser gefallen, muss ich zugeben. Die Moderation, das war einfach nicht so meins. Das war sehr steif, sehr auswendig gelernt wirkte das Ganze. War nicht mein ESC von der Moderation und Austragung.
Da unterscheiden wir uns. Ich fand es zum Beispiel visuell total schön, wie es da gemacht wurde. Es hat irgendwie was Modernes.
Moderne Popsongs von Israel mit einem orientalischen Einklang, das macht ja auch die Qualität, finde ich, irgendwo aus, dass man so ein Charakteristika in den Songs wiederfindet. Das haben wir bei anderen Ländern schon erwähnt. Und das, finde ich, macht Israel wirklich extrem gut. Und ich freue mich da jedes Jahr wirklich auf den Beitrag von Israel, wenn die veröffentlichen, weil man wirklich, für mich selber zumindest kann ich das sagen, eine Erwartungshaltung hat, dass die was richtig Gutes da hinzaubern.
Und die wird ja oft erfüllt und da sind wir wieder einer Meinung, denn ich freue mich auch jedes Jahr ganz besonders auf den israelischen Beitrag.
Unser Anspieltipp für Israel ist der Siegertitel 2018. Mit einer sehr ausgefallenen Bühne, einer leicht irren, positiv aber ausgedrückten Show, bezauberte irgendwie Netta uns alle irgendwo mit ihrem Song Toy. Hört euch den auf jeden Fall mal an.
Da kann ich nur noch zu sagen, Autsch. La.
Wenn ihr den Song dann gehört habt, wisst ihr, was Bernhard damit meint.
So, wir machen weiter mit einem Land, das man auch direkt an den Liedern erkennt, denn meist wird auf Italienisch gesungen.
Dann geht's scheinbar um San Marino.
Fast, es geht um Italien. Ein Gründungsmitglied 1956, das erste Mal teilgenommen, also seit dem ersten ESC dabei. Zwischendurch haben sie ein bisschen Pause gemacht und sind unheimlich erfolgreich. Ich habe mir das durchgelesen jetzt im Vorhinein und war auch tatsächlich sehr überrascht, wie erfolgreich eigentlich Italien beim Eurovision Song Contest ist und war.
Italien ist rein erfolgstechnisch ein echtes Brett in den letzten Jahren. Also die aus den Top Ten rauszudenken, ist schon fast schon schwierig.
Top Ten, das ist mein Stichwort, denn wir machen mal ein bisschen Statistik. Ich habe mir hier aufgeschrieben, auf meinen DIN A4-Zettel, sehr oft unter den Top Ten. Dröseln wir mal ein bisschen auf. Italien hat 46 Mal teilgenommen und davon waren sie nur 12 Mal nicht in den Top Ten.
Das ist schon gigantisch.
Also von solchen Ergebnissen kann man ja träumen.
Bei Deutschland kannst du das schon sagen, wenn sie unter die besten 15 kommen, ist es schon ein Erfolg.
Das ist korrekt. Und insgesamt also als ein sehr erfolgreiches Land zu werten. Insgesamt gibt es 3 Siege, 1964, 1990 und eben 2021. Von 1998 bis 2010 kam es zu einer Abstinenz vom ESC. Man kehrte schließlich zurück und komplettierte die Big Five.
Italien ist irgendwie so ein Land. Es wundert mich jedes Jahr aufs Neue, aber es geht vielleicht nur mir so, dass sie teilweise auch mit Liedern relativ erfolgreich sind, die vielleicht nicht so ganz so stark in meinen Ohren klingen.
Ja, da unterscheidest du dich vielleicht ein bisschen von der Gesamtheit, denn es gibt bis in die Neuzeit unheimlich viele Erfolge. Nicht nur Citti e Buoni, das jetzt im letzten Jahr gewonnen hat, sondern auch ganz viele andere kleine Hits, die kreiert wurden. Zum Beispiel 2011 Raphael Gualazzi mit dem Sieg im Juryvoting. Das war der erste Titel nach der Rückkehr Italiens in den Contest. 2015, da erinnern sich bestimmt viele dran an die dreiköpfige Band Il Volo, die mit Grande Amore das Televoting gewonnen haben und sie sich sehr, sehr gut platziert haben insgesamt. Es reichte in all diesen Fällen immer für eine Top-3-Platzierung. Also irgendwie trifft Italien sehr oft den Nerv der Zuschauer.
Woran liegt das denn wohl? Ist es die Sprache, die die Leute so fasziniert?
Ja, es ist Romantik. Es ist italienische Romantik.
Jeder hat ja so seine Vorstellung von Romantik.
Unterscheidet sich, glaube ich, auch wieder ein bisschen.
Was ja auch gut ist.
Ja.
Was mir noch einfällt, den Song fand ich wirklich toll, war der Mann mit dem tanzenden Affen.
Francesco Gabbani, 2017.
Genau. Du kannst es noch so schön aussprechen, diesen Titel.
Occidentali Scarma. Wir sprachen ja in der Folge der ESC-Bubble über bestimmte Lieder und bestimmte Tänze, die jeder kann. Und dieses Lied gehört natürlich auch dazu. Diese typischen Bewegungen, die der Affe im Musikvideo macht, die auch auf der Bühne nachher gemacht wurden. Dazu kann eigentlich die komplette ESC-Gemeinde mittanzen übrigens.
Ja, das ist mal sehr schön anzuschauen, wenn auf einmal die ganze Tanzfläche diese gleichen Tanzschritte macht. Sehr herrlich.
Der Herr Gabbani wurde ja ausgewählt, womit wir zu einem großen Thema, was Italien betrifft, noch kommen, über den italienischen Vorentscheid, das Sanremo-Festival, das Festival in Italien.
Und wenn man sich da die Statistiken so anschaut, wie viele Leute da schauen, das ist wie Wetten, dass zu den besten Zeiten nur auf mehrere Abende verteilt und zwar mit ähnlicher Einschaltquote wie Wetten, dass.
Wurde tatsächlich auch schon mal von Michelle Hunziker moderiert und ist ein Quotengarant. Läuft, glaube ich, fast eine komplette Woche in Italien. Alles, was Rang und Namen hat, tritt an. Man kann im Vorhinein, so ist das mittlerweile, festlegen, ob man bei einem Gewinn beim Song Contest teilnehmen möchte. Ansonsten rutscht der Zweit- oder Drittplatzierte nach. Gibt es unterschiedliche Regelungen von Jahr zu Jahr. Und dann tritt da wirklich die Creme de la Creme der italienischen Musikszene an und präsentiert fast ausschließlich auf Italienisch ihre Songs.
Ja, es ist bestimmt eine sehr interessante Show. Ich muss allerdings sagen, es zieht sich ganz schön.
Ja, den Vergleich zu Wetten, das hatten wir ja gerade gezogen. Und es ist ein unheimlich langer Wettbewerb, gerade wenn man der italienischen Sprache jetzt nicht mächtig ist und sich diesen Hauptabend mit der Siegerehrung anguckt. Man muss sich schon Zeit nehmen, ungefähr bis 3 Uhr nachts.
Gefühlt auf jeden Fall. Unser nächstes Land auf der Liste ist eins, das gar nicht mehr existiert. Und zwar Jugoslawien. Jugoslawien nahm 1961 zum ersten Mal teil, 1992 zum letzten Mal. Es kam zur Teilung des Landes und herausgekommen in ihrer Teilnahmezeit ist ein Sieg, und zwar 1989. Jugoslawiens Platzierungen waren in der Regel eher mäßig. Es sprangen zwar nochmal vierte Plätze heraus, aber es gelang kein Platz mehr unter den besten drei.
Ja, machen wir passend dazu weiter mit Kroatien. Kroatien hat vor 1993 als Teil von Jugoslawien am Contest teilgenommen und seit 1993 eben eigenständig im Contest vertreten. Ja, was kann man zu den Ergebnissen sagen? Die Ergebnisse, die Kroatien erzielt hat, sind, nennen wir es, durchwachsen. Man war in den 90er Jahren zufrieden mit den eher durchschnittlichen Ergebnissen. Es gab ein paar Ausflüge in die Top 10, aber ansonsten pendelte sich das Land eher in den hinteren Reihen ein. Seit 2001 gibt es keine Top 10-Platzierung mehr und ja, das Ganze ist etwas schwieriger geworden. Eine Qualifikation fürs Finale gab es seitdem nur noch viermal. Und selbst wenn es eine Qualifikation gibt, landet man dann eher rechts in der Tabelle.
Ja, leider ist es nicht so erfolgreich in den letzten Jahren, wie sie es wahrscheinlich wünschen würden. Also dagegen ist man als deutscher Teilnehmer, der fürs Finale gesetzt ist, schon ein bisschen verwöhnt im Vergleich sogar. Das nächste Land auf unserer Liste ist Lettland. Lettland gewann einmal, nämlich zwei Jahre nach ihrer ersten Teilnahme. Sie waren nämlich ab 2000 dabei, schafften dann direkt einen dritten Platz und 2002 war es dann der Fall, dass sie gewannen. Bisher allerdings auch das einzigste Mal. Seit Beginn der 2010er Jahrgänge muss man allerdings sagen, ist Lettland relativ unerfolgreich. Sehr häufig Probleme, sich überhaupt fürs Finale zu qualifizieren. Und selten kamen wirklich gute Platzierungen dabei raus. Ein sechster Platz ist schon so ziemlich das Beste, was in den letzten Jahren dabei heraussprang. Ansonsten muss ich zu Lettland sagen, ich finde sie häufig sehr experimentell. Auch wenn man sich den lettischen Vorentscheid anguckt, wirkt es alles sehr experimentell, als wenn das woanders einfach gar nicht funktionieren würde. Als wenn die ein bisschen anderen Musikgeschmack hätten dort. Was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ja, man spielt so, ne? Man musiziert so ein bisschen gerade in diesem Vorentscheid, ich glaube Supernova heißt der, ein bisschen auf der Grenze vom zwischen Indie, aber auch in die andere Richtung, ins Elektronische, da findet man oft Beiträge. Sehr interessant, sich den anzusehen.
Ja, der Vorentscheid ist eine absolute Empfehlung, dass man sich den mal anguckt, weil das ist so ganz anders. Ich glaube, das betrifft es ganz gut. Es ist anders als wenn man zum Beispiel sich Esti Laul oder sowas anguckt.
Ja, es hat nicht so wirklich den Show-Charakter, sondern das ist eher kleiner, ne?
Ja, und es wirkt alles sehr alternativ im Ganzen, was dort vorgetragen wird.
Ja.
Sehr, was sonst in Europa eher so Mainstream ist, zumindest so in unserer groben Richtung, ist da so gar nicht zu finden, finde ich.
Das macht das Land auch so ein bisschen aus. Ne? So ein bisschen die Alternativen abgrasen, was natürlich wieder polarisiert. Manchmal klappt und manchmal nicht. Weiter geht's mit Litauen.
Also weiter im Baltikum.
Genau. Wir springen ins Jahr 1994. Da hatte Litauen das Debüt beim ESC und sie schnitten ab mit sage und schreibe 0 Punkten. Die nächste Teilnahme kam dann auch erst 1999. Oft scheiterte das Land damals nämlich in den Qualifikationsrunden. So lief das dann weiter, bis 2006 dann endlich eine gute Platzierung heraussprang, nämlich ein sechster Platz. Ein wenig später folgte dann ein zwölfter Platz und das sind so die Erfolge in den 2010er Jahren von Litauen. Also viel gerissen wurde da erstmal nicht. Das letzte große Highlight, das ist in diesem Jahr beim ESC passiert. Die litauische Band The Roop erzielte in diesem Jahr eine sehr gute Platzierung für Litauen. Nämlich mit dem achten Platz hatte man ordentlich Erfolg im Contest. Es war eine Band, die mit einer tollen Performance auf die Bühne ging. Das war eine Band, die ordentlich Promotion bekam. Es war auch so eine kleine Nische, in die man gesprungen ist, so ein bisschen alternativ. Und das hat polarisiert und diesmal tatsächlich funktioniert. Es hat nicht oft funktioniert in Litauen, aber in diesem Jahr hatte man mit diesem Konzept tatsächlich Erfolg. Ein Titel, der unheimlich viel Spaß macht, sich den anzuhören.
Ja, The Roop fand ich richtig gut. Auch im vorherigen Jahr, wo ja der ESC leider ausgefallen ist, hatten sie auch wirklich einen richtig guten Song. Und ich fand den dieses Jahr sogar noch einen Tick besser. Und die Leistung, die sie gezeigt haben, fand ich auch eigentlich sogar stärker als der 8. Platz, der es am Ende dann geworden ist. Hat Litauen wirklich sehr gut gemacht. Und es zeigt ja auch mal wieder, dass wenn man was schickt, was polarisiert, dass es auch funktionieren kann. Und zwar richtig nach oben.
Und wenn man es ins Verhältnis setzt, dann ist der 8. Platz für Litauen ein unheimlich guter Erfolg.
Und auch qualitativ absolut verdient. Hoffentlich setzen sie das nächstes Jahr jetzt fort.
Und wo wir gerade über The Roop sprechen, würde ich auch diesen Titel von 2021 gerne als Anspieltipp mal mit reingeben. Der Titel hieß Diskothek. Und wenn ich daran denke, dann zuckt meine Schulter auch schon so ein bisschen. Und ich denke, den muss man gehört haben. Das ist, könnte zu so einem Klassiker mutieren.
Ist es der Lockdown-Tanzsong? It's okay to dance alone. Dance alone, dance alone.
Anhören.
Machen wir weiter mit Luxemburg. Luxemburg ist eines der Gründungsländer des ESCs. 1956 nahmen sie nämlich auch zum ersten Mal teil. Allerdings, ihre letzte Teilnahme war schon 1993. Also ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Also ich habe keinen Live-Auftritt von Luxemburg mehr gesehen im Fernsehen.
Ich auch nicht. Nur die ganzen Klassiker, die aus diesem Land entsprungen sind.
Und das sind einige. Nämlich alleine 5 Siegertitel. 1961, 1965, 1972, 73 und nochmal 83. Also 5 Siegertitel in der Zeit ist auch schon eine Menge.
Wow.
Für so ein kleines Land auch? Also Luxemburg war ja wirklich auch eins der prägenden Länder dann, durch diesen Erfolg. Leider nehmen sie einfach jetzt nicht mehr teil.
Für mich wäre auch interessant, wenn das Land wiederkehren würde, ob dieser enorme Erfolg, den sie damals hatten, ob der mit zurückkehren würde. Das wäre ja sehr spannend.
Das wäre eine wirklich spannende Sache. Da kann man spekulieren. Ich würde glauben, nein.
Ich würde auch glauben, nein.
Die Konkurrenz ist einfach viel größer als damals. Allein die Anzahl der konkurrierenden Songs. Und es käme wahrscheinlich auch darauf an, wie viel Geld Luxemburg in die Hand nehmen würde. Ist jetzt auch nicht der ärmste Staat der Welt. Wie viel man sich das kosten lassen würde, sehr hochwertig produzierte Popmusik an den Tag zu legen.
Also eine Garantie gibt es dafür nicht, denn wenn ich die Beiträge von früher betrachte, da hat man ja sehr viel Wert auf interessante, gute Künstler mit tollen Stimmen gelegt, auf diese Art von Qualität, die man ja heutzutage gar nicht mehr zwingend braucht. Du brauchst ja gute Produktionsteams, gute Performer. Alles, dieses Gesamtpaket muss einfach stimmen. Und ich fand, Luxemburg hat hübsche, gut singende Menschen gut verstanden einzusetzen. Ich weiß nicht, ob das heute reichen würde, ob dieses Schema noch funktionieren würde.
Nee, ich glaube nicht. Es ist ja die Hälfte, glaube ich, die beim ESC ausmacht, ist ja alleine schon die Promo. Und vielleicht auch die Connections, die man hat. Und ich glaube, die haben jetzt so lange nicht teilgenommen, seit 93. Die gleiche Connection können sie auf keinen Fall haben. Und es ist halt die Frage, wie viel mit so einem kleinen Medienmarkt wie Luxemburg man auch promotechnisch erreichen kann.
Jetzt habe ich auf einmal richtig Lust, dass die teilnehmen, dass wir das mal sehen können.
Ja, ich glaube, die Chancen stehen dafür gar nicht mal so gut.
Aber ich habe 2 Daumen, die ich drücken kann.
Mir fällt da noch ein toller Song ein. Ich glaube, Bernhard kann mir helfen, von Anne-Marie David.
Tu ne reconnaîtra.
Oh, ein sehr herrlicher Song. Wir haben den schon mehrfach live gehört bei ESC-Konzerten und der ist echt toll.
Sie singt ihn immer noch top und es klingt ja, definitiv anhören, es klingt von Sekunde 1 wie so eine richtige Hymne und mir persönlich wird immer, wenn ich das höre, allein vom Klang warm ums Herz.
Ja, das ist es, ne? Es ist so ein wärmendes Gefühl, wenn man ihn hört. Einfach so ein wohliges Gefühl.
Ja, und den Song kann ich mir auch in 10 Jahren noch anhören. Das ist ein absoluter Klassiker.
Auf jeden Fall. Deswegen ist das auch unser Anspieltipp für Luxemburg. Der französische Experte hilft mir noch einmal. Anne-Marie David mit
Tu ne reconnaîtra. Malta ist an der Reihe. Malta hat 1971 das erste Mal teilgenommen. Ich finde es einfach witzig, dass sie hier auf meinem Zettel stehen. Sie sind einfach direkt zweimal hintereinander letzter geworden.
Eigentlich eine Sache, die abschrecken müsste, um nochmal teilzunehmen, oder?
Und deswegen steht da drunter auch meine Notiz. Umso schöner, dass die Reise weiterging. Denn irgendwann kam der Erfolg. Und gerade in den 90er Jahren, wir sprachen schon oft davon, Landessprache Englisch, da kamen auf einmal ganz gute Platzierungen und Malta kam 8-mal in Folge in die Top 10.
Auch schon Brett.
Auch schon Brett und gerade die Leute, die vielleicht wie wir nur die letzten 10-12 Jahre intensiv den Song Contest geguckt haben, erkennen in dieser Beschreibung ja wahrscheinlich Malta gar nicht wieder. Okay, die letzten Plätze am Anfang vielleicht.
Ja, aber das aktuelle Bild des ESC-Erfolgs bei Malta spiegelt nicht 8 aus 10 wieder.
Nein, man kennt Malta ja aktuell gar nicht als erfolgreiches Land beim ESC. Schön, dass sie es mal waren. Sie hatten auch grandiose Sängerinnen am Start. Ist ja auch ein relativ kleines Land mit wenig Stars, aber alles, was sie zu bieten hatten, haben sie geschickt. Unter anderem die tolle Sängerin Chiara, die 3-mal insgesamt angetreten ist, auch recht gute Erfolge erzielt hat. Oder eben den einzigen maltesischen, sagt man maltesisch oder maltegrinisch?
Nee, maltesisch.
Den einzigen maltesischen Star, Ira Losko, die 2-mal auch antrat. Also man scheute sich nicht zu schicken, was man zu bieten hat, was ich toll finde. Trotzdem tat man sich in den letzten Jahren halt relativ schwer.
Obwohl man irgendwie versuchte, an den Mainstream irgendwo anzuknüpfen, mein Eindruck.
Ja, es gab Jahre, in denen man einen großen Vorentscheid veranstaltete, da aber relativ schwache Produktionen vorstellte, aber auch Jahre, in denen man intern auswählte, mit wirklich einer durchdachten Performance und ein bisschen mehr Geld in die Hand nahm. Das Problem ist nur irgendwie, ist jetzt meine Beobachtung, im Televoting schneidet Malta irgendwie immer sehr, sehr schlecht ab.
Ja, aber die Frage ist halt, wieso? Liegt es dran, dass sie eher Songs präsentieren, die eher Juries gefallen?
Oder ist dieses Land einfach so klein, dass man, so wie bei die Vermutung ja auch bei Luxemburg ist, wir sprachen gerade drüber, dass sie halt, dass ihnen so ein bisschen an Relevanz fehlt?
Das ist eine echt gute Frage.
Ich kann es dir gar nicht beantworten, aber ich beobachte das seit ein paar Jahren, wo man ja auch diese Voting-Geschichte getrennt auf den Tisch gelegt bekommt und schon in der Show sehen kann, Malta bekommt immer relativ wenig Punkte vom Publikum, egal welche Qualität der Song aufweist.
Ja, es geht leider irgendwie nicht in die richtige Richtung, dass sie es schaffen, sowohl Publikum als auch Jury zu begeistern. Das nächste Land auf unserer Liste ist Marokko. Erste Teilnahme 1980, letzte Teilnahme 1980.
Ach.
Ja, Marokko ist einzigste Teilnahme beim ESC. Klar, EBU-Mitglied darf beim ESC teilnehmen. Haben sie leider aber nicht weiter in Anspruch genommen, außer dieses eine Mal. Dort wurden sie 18. Und kein weiteres Mal traten sie halt an. Meine Hoffnung bei Marokko, ich glaube, da gibt es musikalisch gar nicht so viel zu sagen, außer Lorraine hat marokkanische Vorfahren.
Du wünschst dir also eine Rückkehr Marokkos und hast die Interpretin aber auch gleich schon intern nominiert, ja?
Ja, genau.
Das finde ich gut.
Das könnten wir doch eigentlich mal so machen.
Ich bin dafür.
Schreibst du da mal eine Mail hin?
An Marokko?
Ja.
Ja, mach ich gleich mal eben. Orientalisch geht es nicht weiter, denn wir beschäftigen uns jetzt mit der Niederlande. Seit 1956 dabei, das heißt seit dem ersten Eurovision Song Contest. Und den zweiten Wettbewerb hat die Niederlande dann auch direkt gewonnen. Den vierten dann übrigens auch.
Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, denn es folgte ein weiterer Sieg 1969, 1975 und 2019 mit Duncan Lawrence und dem Lied Arcade. Das sieht insgesamt nach einem sehr erfolgreichen Land aus. Allerdings gab es eine große Durststrecke. ab 75, wie gesagt, kein Sieg mehr. Und eine große Strecke des Misserfolgs gab es ab Beginn der 2000er. Da gab es insgesamt 8 Niederlagen hintereinander im Halbfinale. Also da hatte die Niederlande, so geht es ja vielen Ländern, in einem bestimmten Zeitabschnitt hat überhaupt keine Schnitte beim ESC.
Nee, da war gar nichts mit los.
Da sind die teilweise Letzter im Halbfinale geworden. Da ziehe ich ja, wenn ich mir das angucke, wenn ich das lese, ja echt meinen Hut, dass man nicht aufgegeben hat.
Ja, das kann man ja auch irgendwo dann verzweifeln und sagen, wisst ihr was, wenn wir so schlecht abschneiden, dann macht euren Scheiß doch alles alleine.
Ja, so ungefähr. Haben sie aber nicht gemacht.
Hoch anzurechnen.
Man glaubt in den Niederlanden an sich. Und 2013 schaffte es auch die niederländische Sängerin Anouk, die Niederlande wieder ins Finale zu bringen. Und danach ging es weiter. 2014 dann ein großes Erfolgserlebnis mit den Common Linnets. Ein Lied, was man heute noch in den Radios hört. Calm After the Storm, damit haben sie ihr Halbfinale gewonnen, mussten den Sieg dann an Conchita Wurst abgeben, aber ein wunderbarer zweiter Platz für die Niederlande.
Doch ein Song, der irgendwo im Gedächtnis bleibt.
Oh ja. Gerade weil der so ein bisschen anders ist, weil das so ein ganz ruhiger Song ist, hat er sich in dem Jahrgang auch echt abgehoben von den ganzen wilden Partymäusen.
Ja, auf jeden Fall.
Großes Highlight dann, Highlight 1 2019, Duncan Lawrence gewinnt für die Niederlande den ESC. 2020 dann die geplante Austragung in Rotterdam. Corona sagte nein. Und 2021 dann die Austragung des Contests unter Corona-Bedingungen. Sehr interessant und hat, glaube ich, ganz gut gefluppt.
Ja, also es scheint ja wirklich deren Konzept ziemlich aufgegangen zu sein. Bis auf die Isländer konnte im Endeffekt jeder dort live auftreten, der wollte. Es hat ziemlich gut funktioniert.
Als Anspieltipp bekommt ihr den letzten Sieger der Niederlande, Duncan Lawrence, aus dem Jahr 2019 mit Arcade. Dieses Lied gehört zu einem ordentlichen ESC-Repertoire dazu.
Gute Studioversion. Einfach mal anhören. Kommen wir zu unserem letzten Land auf der Liste, zu Nordmazedonien. Seit 2019 heißen die Nordmazedonien, vorher traten sie unter dem Namen Mazedonien an. Leider muss man sagen, bei dem Land, die ESC-Geschichte war nicht sonderlich erfolgreich. Tatsächlich haben sie seit ihrer ersten Teilnahme 1998, Bernhard, halte ich im Stuhl fest, eine Top-10-Platzierung gehabt.
Oh mein Gott!
Beispielsweise in den 2010er Jahren sind sie sehr häufig ausgeschieden. 6-mal im Folge im Halbfinale. Das ist auch eine echte Durchstrecke. 2019 hatten sie ihren größten Erfolg, nämlich einen 7. Platz von Tamara Todevska. Und mit dem Lied Proud schaffte sie einen wirklich großen Erfolg für Nordmazedonien. Sie hätte, wenn es nicht zum Fehler gekommen wäre, das Jury-Voting gewonnen.
Da kam nämlich das große Pech dazu. Da gibt es einmal den großen Erfolg, tatsächlich Nummer 1 in den Jury-Votings. Und dann gibt es einen Zahlendreher und es machte die ganze Zeit den Anschein in der Live-Sendung, als hätte sie nur den 2. Platz gemacht. So wirkte das. In Wirklichkeit, das wurde nachher korrigiert, lag sie im Jury-Voting vorne, hat nachher nicht gewonnen, aber es wäre natürlich allein fürs Familienfotoalbum eine tolle Sache gewesen, sich selber im Fernsehen auf der 1 zu sehen. Richtig, richtig schade.
Ja, ist echt bitter, wenn man das so bedenkt. Es sprang aber ein 2. Platz in ihrem Halbfinale heraus. Das ist auch schon ein Riesenerfolg. In den letzten Jahren probieren sie sehr häufig mit englischen Songs auch. Mag ich ja an sich sehr gerne.
Oft finde ich aber, es ist nicht fertig gedacht irgendwie. Ich habe oft Probleme, mir den nordmazedonischen Beitrag schön zu hören.
Ja, teilweise sind wirklich gute Ansätze dabei und dann geht irgendetwas aus meiner Sicht schief, häufig in der Umsetzung auf der Bühne.
Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, manchmal denke ich auch, oh, das Lied. Ja, vor 10 Jahren vielleicht, aber
es ist ein bisschen manchmal behind the time. Das war's schon wieder, Bernhard.
Jetzt sind wir fertig.
Vielleicht will ich doch nochmal nach Italien in Urlaub. Legst du dich denn nochmal an den Strand von Malta?
Ich weiß nicht, die haben ja nur Kiesel und das macht so komische Abdrücke im Rücken.
Okay.
Ansonsten werde ich wahrscheinlich nicht verreisen, aber ganz, ganz viel an Italien denken und empfehle in diesem Sinne unser ESC-Update, in dem wir schon mal hin und wieder über den ESC in Turin und die Vorbereitung berichten.
Genau, damit bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden und erfahrt so, was es schon Neues gibt für den ESC 2022.
Ihr bleibt auch auf dem Laufenden, wenn ihr uns abonniert auf Instagram,
auf YouTube
und auf Facebook.
Und wir sagen einfach mal, bis dahin,
auf Wiederhören. Thank you.